Nimsrad, der Podcast. Heute mit
Felix Jahn.
Beruf?
CSR Manager.
Heimatort?
Noch Gummersbach, bald Köln.
Stadt oder Land?
Stadt.
Goodyear oder Dunlop?
Goodyear.
Heute oder morgen?
Heute.
Frankfurt oder Friedrichshafen?
Die Gretchenfrage. Ich sag Frankfurt.
Oje, oje, oder das wird schon noch?
Das wird schon noch.
Steht da Tropfen oder mit Wumms?
Mit Wumms.
Das will ich unbedingt noch machen.
Eine längere Radreise vor meiner Haustür beginnen.
Felix, welches Rad nimmst du gerne wohin?
Mein Bikepacking-Rad, welches auch als mein Radreiserad fungiert, ist das, was ich eigentlich überall mit hinnehme.
Und hast schon einige Radreisen unternommen?
Ja, viele. Vor allem durch Südeuropa. Ich glaube, meine erste längere Radreise war der Jakobsweg tatsächlich. Mhm. Und ich freue mich schon wirklich, wenn meine Kinder etwas älter sind, wenn ich sie ja noch mitnehmen kann.
Mitziehen wahrscheinlich am Anfang erst.
Ja.
Felix, ich mag ja Schwalbe sehr gern, also auch das Tier und den Namen. Aber international ist es ein wenig schwieriger Name. Wir kennen Goodyear, wir kennen Dunlop, Michelin. Alle haben sich nach ihren Nachnamen benannt. Warum heißt Schwalbe nicht Bohle wie dein Großvater? Das wäre jetzt international noch ein bisschen leichter gefallen als Schwalbe.
Also dazu kann ich sagen, meine Frau ist Amerikanerin. Ich weiß, wie die den Namen Bohle aussprechen. Da ist das dann sehr schnell Bowley. Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, aber es ist tatsächlich so, dass 1973 unsere Kooperation bzw. sehr enge Partnerschaft mit dem koreanischen Familienunternehmen Hung-A stattgefunden hat. Und die sind seit 1973 eben unser Produktionspartner. Und die hatten damals eine Fahrradreifenmarke namens Swallow. In den 70ern waren wir primär im deutschsprachigen Markt unterwegs und haben deswegen die Marke, damit sie hier besser ankommt, Schwalbe genannt. Und inzwischen, denke ich, kommt der Name auch sehr gut im internationalen Bereich an. Und zu den großen Pkw-Herstellern kann ich eigentlich nur sagen, wir haben uns noch nie so wirklich an die orientiert, sondern haben immer unser eigenes Süppchen gekocht. Und damit fahren wir eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit ziemlich gut. Und ich glaube, der Name hat sich inzwischen durchgesetzt.
Ihr fahrt ja auch auf schmaleren Reifen.
Ganz genau.
Agila, was war denn dein Großvater für ein Typ?
Mein Opa nimmt eine sehr wichtige Rolle in meiner Kindheit ein. Mhm. Er war ein sehr herzlicher Familienmensch. Und wenn ich mit vielen Mitarbeitenden hier von Schwalbe spreche, scheint er auch diese Herzlichkeit im Alltag im Büro gehabt zu haben. Er hatte immer ein offenes Ohr. Er hat sich sehr viel Zeit genommen für mich, für meine Geschwister, meine Cousinen. Und ich konnte vor allem durch ihn die ostasiatische Kultur und Kunst kennenlernen. Also ich weiß noch, wie er uns damals durch die Museen in Bonn und Köln gescheucht hat oder die Kölner Philharmonie mitgenommen hat, um chinesische Musik zu hören. Und das war für mich als 6- oder 7-Jähriger also ein richtiger Wow-Moment, weil das natürlich damals alles so anders war. Und ich glaube, durch ihn habe ich sehr früh schätzen gelernt, eine andere Perspektive anzunehmen und Dinge durch eine andere Brille zu sehen. Ich glaube, er war auch so ein ganz klassischer Workaholic. Ja, also ist 1935 geboren, durch den Zweiten Weltkrieg natürlich extrem geprägt. Sein Vater ist verstorben. Er musste dann mit 20 Jahren das Unternehmen übernehmen. Und das war auch lange Zeit, bis wir eben die Zusammenarbeit mit Hung-A gestartet haben, auch ein echter Überlebenskampf. Und ich glaube, deswegen war eben die Firma extrem wichtig und die kam vielleicht auch oftmals an erster Stelle.
Es klingt aber, also es klingt nach einer Tradition, nach einem Firmenunternehmen, aber gleichzeitig nach einer großen Offenheit. Hast du dieses Interesse für Asien beibehalten?
Absolut. Vor allem natürlich für die koreanische und die indonesische Kulturen, auch für die vietnamesische, wo wir produzieren. Mir wurde schon früher möglich, mit meiner Familie diese Länder auch zu bereisen und dadurch ein tieferes Verständnis aufzubauen. 2011, da war ich gerade 19 oder 20, habe ich ein sechswöchiges Praktikum gemacht bei unserem Produktionspartner in Indonesien, also in Jakarta, in unserer Hauptfabrik. Und das war etwas, was mich bis heute eigentlich sehr geprägt hat, weil ich diese ganzen, also verschiedenen Kulturen erstmal kennenlernen konnte, die ganzen verschiedenen Arbeitsschritte, die ganzen verschiedenen Systemprozesse, die hinter der Produktion von Reifen und Schläuchen stehen. Und das war für mich damals super interessant. Ich habe selber lange im Ausland gelebt, nicht in Asien, in England. Und habe, glaube ich, deswegen auch immer dieses Interesse gehabt, so wie es generell meine Familie war, immer nicht nur Dinge aus dem, ich sag mal, deutschen Blickwinkel zu betrachten, sondern immer eine sehr weltoffene Ansicht zu haben.
Jetzt bist du in so eine Reifen- und Fahrradfamilie reingeboren. Also dein Onkel führt das Unternehmen gemeinsam mit deinem Vater. Und war dir das dann aber klar, wenn du sagst, du bist dann schon mit 19, wahrscheinlich dann nach dem Abitur recht früh in Asien gewesen, um dort auch die Produktion zu begutachten. War dein Veloweg so vorgezeichnet für dich?
Puh, das kann ich so pauschal gar nicht richtig sagen. Also bei uns war es in der Familie generell so, dass Fahrräder halt einfach immer verfügbar waren. Das Fahrrad war so ein ganz integraler Teil meiner Kindheit. Also wir hatten einfach immer Fahrräder bei uns. Ich konnte als Kind schon ganz viele verschiedene Fahrräder ausprobieren, so wie man von Musikern oft hört, dass die irgendwie in einer Familie aufgewachsen sind, wo 10 oder 12 Instrumente rumstanden. So war das bei uns mit Fahrrädern. Viele Radurlaube gemacht. Und im Unternehmen, es ist schwierig zu sagen. Also ich war natürlich beim Aufwachsen, hatte das Unternehmen immer eine sehr wichtige Rolle gespielt, aber das Fahrrad an sich, glaube ich, eher eine untergeordnete Rolle, sondern wenn ich zurückblicke, meine Kindheit, die wichtigsten Erinnerungen mit dem Unternehmen waren immer eigentlich die Menschen. Einfach die ganzen tollen Events, die wir damals organisiert haben, die wir heute noch organisieren, sei es die Weihnachtsfeier oder wir hatten damals spezielle Events organisiert für Rollstuhlfahrende. Und da konnte ich einfach ganz viele Erinnerungen knüpfen mit den Leuten, die unser Unternehmen prägen. Und das Schöne ist, dass ich heute mit ganz vielen von denen noch zusammenarbeiten kann. Ja, ich bin mit denen aufgewachsen und dadurch habe ich halt eine ganz spezielle Bindung, die halt über dem normalen Beruflichen hinausgeht. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass der Veloweg für mich so vorgelegt war. Es war eigentlich, also nach meinem Bachelorstudium war mir ganz wichtig, erstmal etwas anderes zu machen, außerhalb des, ich sag mal, gemachten Nests Erfahrungen zu sammeln. Ich habe 4 Jahre als Operations Manager gearbeitet in einer Brauerei, die gerade im Aufbau war. Also es war praktisch ein Start-up. Und das war eine sehr prägende und sehr wertvolle Erfahrung für mich. Wenn man so ein Unternehmen aufbaut, einfach man auch viele Rückschläge erlebt. Und ich glaube, das hat mich persönlich wie beruflich irgendwie geformt und das hat mich auch verbessert. Und während dieser Zeit, ich war damals im Ausland, während dieser Zeit ist dann irgendwann der Ruf zur Heimat immer stärker geworden. Dann kam es 2018 zu einem längeren Praktikum bei Schwalbe und da habe ich sofort gemerkt, okay, das passt nicht nur persönlich, das passt auch beruflich super. Ich habe mich sofort mit allen Leuten verstanden, mit der Rolle, die ich innehatte, konnte ich mich sehr stark identifizieren. Und dann habe ich mich mit meinem Onkel und meinem Vater zusammengesetzt und wir haben eine Rolle für mich ausgearbeitet. Dann habe ich noch schnell einen Wirtschaftsmaster hinterher gemacht.
Noch schnell.
Und dann, ganz schnell. Und dann 2019 habe ich dann offiziell hier angefangen.
Als Product Manager hast du angefangen, gell? Also das ist ja, Product Manager, es klingt so ein bisschen ja nach Tüftelei, nach Gummimischung zusammenstellen, an den Profilen feilen. Aber es ist wahrscheinlich ein komplett anderer Job, wie man sich das jetzt so vorstellt. Was muss ein Product Manager bei Schwalbe tun?
Also die Tüftelei ist ein ganz wichtiger Teil dieses Jobs. Tüftelei, testen, das ist super interessant, weil man testet unendlich viele verschiedene Varianten, Möglichkeiten, Materialien, Karkassen aufbauen, Gummimischungen. Man testet die im Labor, man testet die in der Praxis. Es hat super viel Spaß gemacht. Die Rolle ist mit ganz vielen anderen Abteilungen vernetzt. Das heißt, man ist immer im stetigen Austausch mit dem Einkauf, mit der Produktion natürlich, dem Marketing, dem Vertrieb, der IT, der Logistik. Das heißt, für mich war es super wertvoll, weil ich das Unternehmen sehr gut kennenlernen konnte. Und es hat mir enorm viel Spaß gemacht. Das Schönste daran war wirklich, die Bindungen zu bilden mit den vielen Kundinnen und Kunden, sei es im Fachhandel oder eben auch bei den Erstausrüstern. Vor allem bei den Erstausrüstern macht es einfach total viel Spaß als Produktmanager, weil man eben gemeinsam mit den Kunden Wege erarbeitet, wie man deren Rad noch besser gestalten kann. Ja, es ist ein ganz toller Job.
Und dennoch hast du vor einigen Monaten gesagt, ich wechsle, beziehungsweise es wird eine komplett neue Abteilung geschaffen. Ich denke mal, du hattest dort auch Mitspracherecht oder hast möglicherweise das Ganze auch mit vorangetrieben und bist zum CSR-Manager geworden von einem Team. Ich glaube, ihr seid gesamt 4 Personen neu geschaffen. Was hat dich an dieser Aufgabe gereizt und was tust du genau? Also woher kommt dieser Gedanke, das müssen wir jetzt machen und ich möchte das Ganze leiten?
Ich glaube, durch meinen Großvater tatsächlich, aber auch vielleicht auch generell in meiner Familie war es immer so, dass uns mitgegeben wurde, uns allen, also auch meinen Geschwistern, meinen Cousinen, dass das Übernehmen von Verantwortung keine Option ist, sondern es muss ein Selbstverständnis sein. Und ich wusste schon immer, dass wir ganz viel tun, sei es im gesellschaftlichen Engagement oder bei den ökologischen Aspekten. Und dann habe ich hier als Produktmanager angefangen und habe dann erstmal die schiere Anzahl an verschiedenen Projekten mitbekommen, die wir so unterstützen, die wir initiieren und durchführen. Und konnte selber da auch schon sehr viel mitarbeiten, gerade bei den Produkten natürlich oder bei den produktbezogenen Projekten. Und während der Pandemie hat das ganze Thema eine ganz andere Dynamik erfahren. Und schnell haben wir gemerkt, okay, wir brauchen jetzt hier jemanden, der den Hut auf hat für diese ganzen Projekte, damit die auch entsprechend organisatorisch geleitet werden können, durchgeführt werden können. Und das Profil für diese Person war halt relativ speziell, weil die Verantwortung ist halt dafür, man braucht ein extrem gutes Kenntnis über die Produktwelt und das Portfolio. Man muss die vielen, vielen Arbeitsschritte in der Produktion kennen, in der Ressourcengewinnung. Man muss die internen Prozesse bei uns hier vor Ort und bei den Töchtern kennen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also dieses Profil fülle ich ja eigentlich relativ gut aus. Und dann habe ich schnell meine Hand gehoben. Und dann hat sich das dann über mehrere Monate dann so zusammengeführt.
Hat jemand anders noch die Hand gehoben oder warst du der Einzige?
Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Das war so ein ganz organischer Prozess. Und wir sind jetzt ein Team aus 4 Leuten. Wir haben alle verschiedene Aufgabenbereiche, waren alle schon vorher bei Schwalbe, haben uns deswegen auch sehr schnell zusammengeführt und sind ein ganz tolles Team.
Ihr habt jetzt ein sehr komplexes Recycling-System entwickelt und das wird demnächst gelauncht oder aufgebaut. Was muss man sich darunter vorstellen? Kannst du das kurz umreißen, wie das System funktioniert?
Also bevor es komplex wird, ist es eigentlich sehr simpel. Unser Reifenrecycling, was jetzt brandneu ist, das erste Fahrradreifenrecycling seiner Art ist, basiert so gesehen logistisch wie unser Schlauchrecycling, welches wir seit 2015 betreiben. Das heißt, die Verbraucher geben ihre alten Reifen oder benutzten Reifen, die sie nicht mehr verwenden möchten, im Fachhandel ab.
Kann man das überall machen? Also kann man zu jedem Fachhändler gehen?
Bei allen teilnehmenden Fachhändlern. Also nach der Eurobike ist das System dann deutschlandweit erstmal erhältlich. Und ja, der Fachhandel sammelt die Reifen alle in einer extra dafür konzipierten Box. Da passen ca. Pi mal Daumen 200 Reifen rein. Die Box wird von unserem Logistikpartner abgeholt. Gleichzeitig wird eine leere Box wieder im Handel hingestellt. Die Box kommt zu unserem Recyclingpartner, der Pyrum AG im Saarland. Dort werden die Reifen recycelt, sodass wir sie dann wiederverwenden können für die Produktion von neuen Produkten. Das ist der einfache Teil, die Express-Version. Das Komplexe daran ist, dass wir, wie gesagt, ein Schlauchrecycling haben seit 2015. Ein Schlauch ist deutlich simpler aufgebaut als ein Reifen. Ja, der besteht überwiegend eigentlich nur aus zwei Materialien, ein Butylkautschuk und ein Ventil. Beim Reifen ist der Aufbau bedeutend komplexer. Man hat Wulstkern, entweder Drahtkern oder eben aus Aramidfasern für den Faltkern. Man hat natürlich verschiedene Gummimischungen und die Karkasse. Normalerweise besteht die aus Nylon. Und so einen filigranen Reifen in seiner Einzelteile wieder zu zerlegen, ist mechanisch sehr komplex und aufwendig. Und es hat sehr viele Jahre gedauert, das auch aufzubauen. Und wir haben das dann gemeinsam geschafft. Wir haben extra einen Recycling-Manager eingestellt, der gehört zum CSR-Team, Sebastian Bogdan. Er hat dann gemeinsam mit der Technischen Hochschule Köln und dem Recycling-Partner der Pyrum AG dieses Verfahren entwickelt, der Trennung. Und die Stoffe kommen dann, also das Gummi, die Textilfaser, in ein Verfahren, das nennt sich Pyrolyse. Die Pyrolyse ist eine thermochemische Spaltung von organischen Verbindungen, ganz ohne Sauerstoff. Das heißt, es findet eben keine Verbrennung statt. Reifen werden in der Regel eigentlich immer verbrannt. Und das findet hier eben genau nicht statt. Wir haben dann drei Stoffe danach. Wir haben ein Pyrolysegas, welches wir verstromen für das Betreiben der Maschinen. Das heißt, das Verfahren ist autark. Wir haben ein Pyrolyseöl. Das wird weitergegeben an die Chemieindustrie, die das verwendet anstatt Rohöl. Das ist also bedeutend klimafreundlicher. Und wir verwenden das Pyrolyse-Koks, auch Recycled Carbon Black genannt, welches wir dann in der Produktion von neuen Produkten verwenden, anstatt Industrieros.
Mhm. Wie hoch ist der Anteil von recyceltem Material dann in neuen Produkten? Also wie gut ist tatsächlich dieses Material, das recycelt wird für neue Reifen?
Ja, das ist von Produkt zu Produkt natürlich abhängig, je nachdem, ob man jetzt einen Reifen hat oder einen Schlauch oder was man für einen Reifen hat. Grundsätzlich ist es so, dass wir immer versuchen, die, ich sag mal, perfekte Symbiose aus recycelten Materialien oder erneuerbaren Materialien zu verwenden, ohne jeglichen Performance- oder Qualitätsverlust. Bei unseren Schläuchen ist es beispielsweise so, dass wir, unsere Schläuche aus 20% Recyclingmaterial aktuell bestehen, weil wir herausgefunden haben, dass wenn wir den Recyclinganteil erhöhen, die Qualität darunter leidet. Das heißt, die Schläuche halten nicht so lange, sie halten die Luft nicht so lange und das ist halt eben auch nicht wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit. Und das ist etwas, wo wir uns in der Entwicklung eigentlich jeden Tag mit beschäftigen.
Monetarisiert sich das dann vielleicht auch, also dieses Recycling-System, oder wie viel zahlt ihr drauf?
Das können wir ehrlich gesagt gar nicht so stark beziffern. Der monetäre Aspekt hat nie eine übergeordnete Rolle in dem Sinne gespielt, sondern es ging uns darum, dass wir Produkte anbieten möchten, die kreislauffähig sind. Das heißt, wir verfolgen eine Kreislaufwirtschaft ohne den Anfall von zusätzlichem Müll. Deswegen sind jetzt, das ist ja das Schöne daran, unsere Produkte sind zu 100% recycelbar.
Kann sich in Zukunft aber natürlich auch rentieren, wenn man so denkt an Hashtag Zertifikate etc. pp.
Absolut, also die, ja, sorry.
Nein, also generell einfach der Gedanke, diese Kreislaufwirtschaft aufrecht zu erhalten oder weiter zu forcieren, kann ja durchaus in der Zukunft ein wichtiger finanzieller Aspekt auch werden im Unternehmen.
Ja, ein finanzieller Aspekt, auch wenn ich oder wenn man auf Risikomanagement guckt, das heißt, und die Lieferketten, das sehen wir jetzt auch wieder, werden immer fragiler und da sich ein zweites Standbein aufzubauen für den Zugang zu anderen Materialien, die eben recycelt sind, kann uns nur gut tun.
Ja, sehe ich auch so. Wie hat sich das dann in der Entwicklung auch in den letzten Jahren niedergeschlagen? Also eine Kreislaufwirtschaft muss man ja dann auch vom Produkt her, vom Design her anders denken. Du sagst, ihr habt auch mit der Uni zusammengearbeitet. Hier ging es jetzt eher um den Recyclingprozess, aber sicherlich eben diese komplexe Situation, die man hat mit einem Reifen, das Verfahren. Kann man das im Vorhinein vereinfachen? Kann man da im Design oder denkt ihr da im Design auch schon dran inzwischen an dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip?
Des Tages bedeutet, also für uns, für Schwalbe bedeutet, wir wollen so schadstoffarme Produkte wie möglich vertreiben und sie sollen eben kreislauffähig sein, ohne dass zusätzlicher Müll anfällt. Wir haben den großen Vorteil, dass bevor es die CSR-Abteilung bei uns gab, eigentlich alle Mitarbeiter dieser Abteilung eben in der Technik oder in der Entwicklung gearbeitet haben. Und das schon seit 2013 verfolgen wir eben das Prinzip von Cradle to Cradle. Und deswegen ist es bei uns ganz stark verankert und verwurzelt. Und auch alle anderen Mitarbeiter, gerade in der Entwicklung, sind davon wirklich infiziert. Das heißt, man geht in die Entwicklung von einem neuen Produkt oder einer neuen Gummimischung oder einem neuen Pannenschuss oder was auch immer. Und der Aspekt der ökologischen Verantwortung und des ökologischen Fußabdrucks ist immer ein Riesenthema. Das heißt, wir versuchen von der Pike an Wege zu finden, wie wir die Produkte möglichst clean halten, wie wir die Produkte ich sage mal, simpel wie möglich aufbauen, sodass sie bestmöglich kreislauffähig sind.
Verwendet ihr auch Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen?
Ja, also unser wichtigster Rohstoff ist natürlich der Naturkautschuk. Der wächst. Wie bitte?
Der wächst.
Genau, der wächst. Übermäßig auf Dschungelplantagen in Indonesien. Das heißt, die nächste Plantage, die wir haben zu unserer Fabrik, ist circa 1-2 Autostunden entfernt. Und das ist natürlich ein Großteil unserer Ressourcen, die dadurch nachwachsend sind.
Andere natürliche Ressourcen, die ihr verwendet, die von Interesse sein können, forscht man da in die Richtung? Oder?
Absolut, ich kann auch noch nicht allzu viel sagen, dass sehr viel, sehr
in der. Wir sind doch unter uns.
Da ist aktuell sehr viel in der Pipeline. Aber woran wir sehr stark arbeiten, ist eben Synthetik durch natürliche Inhaltsstoffe, also nachwachsende biologische Inhaltsstoffe zu ersetzen.
Welche Reaktionen erwartet ihr jetzt vom Handel und auch von den EndverbraucherInnen? Das wird wahrscheinlich in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich sein. Also du sagst, ihr startet jetzt erstmal deutschlandweit. Was erwartet ihr? Wie sind die nächsten Schritte angelegt, dann auch Europa bzw. Nordamerika?
Also wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung, dadurch, dass wir das Schlauchrecycling haben, welches wir seit 2015 betreiben. Und damals waren die Reaktionen sehr positiv und sehr euphorisch. Und für uns war es vor allem schön, weil wir auch sehr viel Aufmerksamkeit erhalten haben außerhalb, ich sag mal, der Fahrradbranche und der Industrie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ähnlich groß wird für das Reifenrecycling, vielleicht noch mal etwas größer, weil subjektiv der Reifen in den Köpfen der Leute präsenter ist als ein Schlauch, den man eben nicht sieht. Und ich weiß jetzt schon, dass die Nachfrage auch in den Ländern außerhalb Deutschlands ziemlich hoch ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir diese Nachfrage auch schnellstmöglich befriedigen können. Aber diese Dinge brauchen Zeit.
CSR steht ja auch oder steht für Corporate Social Responsibility. Und ich möchte gerne noch neben dem ökologischen Aspekt auch ein bisschen über den sozialen Aspekt sprechen. Ich kenne tatsächlich Schwalbe auch über diesen sozialen Aspekt, weil ich mal für World Bicycle Relief eine große Geschichte initiiert habe, damals mit MTB News gemeinsam, und Schwalbe einer der ersten und auch, ja, wie du anfangs sagtest, mit Wumms Unterstützer war. Ich glaube, World Bicycle Relief ist einer eurer wichtigsten Partner im Engagement, im sozialen Bereich. Was tut ihr noch?
Ja, also ich glaube, dass generell für familiengeführte Mittelständler ist es so, dass das gesellschaftliche Engagement einfach immer wichtig ist, weil man eine ganz spezielle und sehr enge Bindung zu der Region hat. Und irgendwann schwappt das rüber und dann will man eben auch Dinge außerhalb seiner Region irgendwie darauf Einfluss haben. Und wir haben jetzt ganz frisch ein Engagement gestartet mit dem Children e.V. Das ist ein Verein, der sich für Kinderarmut einsetzt. Und da überweisen wir eben nicht nur einen jährlichen Betrag an den Verein, sondern wir haben auch bei uns einen Kinderbeirat gegründet, der aus den Kindern von Mitarbeitenden besteht, und die erhalten ihr eigenes Budget und können somit dann kleine Projekte selber umsetzen. Vor allem, ja, das Tolle daran ist, dass Kinder und Jugendliche somit auch schon relativ früh die Message erhalten, dass sie auch Verantwortung übernehmen können. Ein ganz anderes Projekt, was auch total schön ist, ist unsere Zusammenarbeit mit dem Fair Rubber e.V. Fair Rubber ist praktisch wie Fairtrade, setzt sich für den fairen Handel von Naturkautschuk ein, und hier arbeiten wir ganz eng zusammen und zahlen praktisch eine zusätzliche Prämie pro Kilogramm an Gummi, den wir kaufen, um die Lebensstandards in, sag mal, den Anfang unserer Lieferkette zu erhöhen. Wir arbeiten mit Chancenberg zusammen. Das ist ein Verein, der sich für bessere Bildung für alle Gesellschaftsgruppen einsetzt und macht noch generell sehr viel Engagement bei uns hier in der Region, sei es für Sportvereine oder andere karikative Institutionen. Wir können da sehr lange jetzt drüber sprechen.
Ja, mir ist es nur so wichtig, weil dieses CSR-Thema sehr auf dieses ökologische Feld reduziert wird aktuell. Es geht sehr viel um Emissionsreduzierung und der soziale Aspekt fällt aktuell ein bisschen hinten runter, habe ich das Gefühl. Und das auch zu unterstreichen, dass dieses Verantwortung übernehmen, du sagtest ja schon richtig, dass Familienunternehmen da vielleicht ein besonderes Engagement haben, vielleicht größer als die Konzerne, die anders gewachsen sind. Ja. Eine Sache vielleicht noch, weil wir sind ja immerhin ein Podcast oder Nimm's Rad auch eine Plattform für die urbane Radmobilität. Inwieweit liegt euch das Thema am Herzen und inwieweit ist vielleicht da auch die Frage nach dem politischen Engagement ein Punkt bei euch?
Das Thema ist uns total wichtig. Wir sehen uns auch als Treiber der Mobilitätswende und sind dementsprechend in ganz engen Kontakt mit den Regionalpolitikern, aber eben auch mit nationalen und internationalen Fahrradverbänden, um vor allem den Ausbau von Fahrradinfrastruktur voranzubringen, aber auch andere Projekte zu fördern, damit mehr Leute den Weg zum Fahrrad finden und das Auto stehen lassen. Ich finde, das ist total ärgerlich. Ja? Die Pandemie rückt so ein bisschen in den Hintergrund und man sieht einfach, wie voll wir die Straßen sind. Und es ist relativ deutlich, dass das Fahrrad ein ganz wichtiger Baustein sein kann für die Lösung von so vielen Problemen, sei es die Klimakrise, die aktuelle Energiekrise, den Platzmangel in den Städten. Die Leute werden dadurch gesünder. Das heißt, das sind diese wir wollen das absolut vorantreiben, dass mehr Leute wieder zum Fahrrad finden.
Hast du eine persönliche Version von Stadtmobilität in den kommenden 5 bis 10 Jahren?
Ich war vor kurzem in Paris und da habe ich so ein bisschen davon schon mitbekommen, wie ich mir es hoffentlich in 5 bis 10 Jahren auch hier in Deutschland vorstelle, wo ich sag mal, Plätze und Orte, die primär für Autos vorgesehen waren, wieder den Leuten zurückgegeben wird. Sei es, weiß ich nicht, kleine Parkplätze werden zu Mini-Parks oder Restaurants und Bars können ihre Terrassen vergrößern. Und man merkt einfach, dass die Städte dadurch viel lebenswerter werden. Und das erhoffe ich mir auch bei uns. Dafür muss sehr viel geschehen. Ich glaube, das Fahrrad muss einfach generell für Leute noch viel attraktiver werden. Und es muss aber auch generell, also auch über das Fahrrad hinaus, natürlich viel mehr ÖPNV-Angebot geben, gerade im ländlichen Raum. Bessere digitale Anbindungen an verschiedene Verkehrsmittel, sei es zum Beispiel Bikesharing oder eben auch andere, ich sag mal, Mobilitätslösungen. Und so stelle ich mir dann vor, dass man, glaube ich, langfristig weniger Autos benötigt, gerade im städtischen Raum, um so Städte zu schaffen, die familienfreundlicher sind und gesünder sind.
Kommen wir zu den finalen Fragen. Felix, was ärgert dich aktuell besonders?
Zurzeit ärgert mich vor allem die E-Auto-Prämie. Ja, sie gilt ja auch für Hybridautos, was ich freundlich gesagt etwas seltsam finde. Ich finde es schade, dass so viel Geld dafür ausgegeben wird, dass man von Verbrenner auf E-Autos switcht. Das macht natürlich Sinn, weil Emissionen so gesehen erstmal reduziert werden, aber es macht die Probleme, die die Städte so erleben, nicht kleiner. Und ich würde mir wünschen, dass man ein ähnliches Modell für Fahrräder anbietet, für die Bevölkerung. Es gibt ja teilweise schon in manchen Städten Förderprogramme für Lastenräder unter bestimmten Kriterien. Und es wäre total super, wenn man das für Fahrräder oder Pedelecs generell für die Masse anbietet.
Und was macht dir aktuell besonders Freude?
Vielleicht liegt es am guten Wetter, aber was ich zurzeit einfach richtig gut finde, ist, wenn ich rausgehe, wie viele Fahrradfahrer ich sehe, vor allem wie viele neue Fahrradfahrer ich sehe aus allen Generationen. Da sieht man wirklich, also viele haben auch wieder zum Fahrrad zurückgefunden und anscheinend bleiben sie auch bei dem Fahrrad. Gefühl, vor 3-4 Jahren war es noch nicht so, dass man an einem Sonntagmorgen irgendwie herumläuft und so viele Fahrradfahrer schon sieht, aber das scheint sich wirklich durchgesetzt zu haben als Transportmittel und auch eben als ein sehr schönes Hobby.
In Gummersbach, in Köln und ich kann bestätigen, auch in München, das ist durchaus der Fall. Macht mir auch sehr viel Freude. Felix, vielen Dank für das spannende Gespräch. Viel Erfolg bei der Einführung eures neuen Systems. Vielen Dank natürlich auch allen ZuhörerInnen. Feedback, Gästewünsche, Anregungen dürft ihr gerne schicken an podcast@nimmsrad.de. Bis zum nächsten Mal und nehmt fleißig das Rad.